ADHS ja krass, dein Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Ich bin Sabine und wurde mit 40 diagnostiziert. Und dieser Podcast ist für alle, die wie ich erst im Erwachsenenalter ihre ADHS-Diagnose erhalten haben, Erwachsene, die vermuten, ADHS zu haben oder die dieses bunte Spektrum besser verstehen möchten. So. Bei mir läuft die Aufnahme. Bei dir?
Bei mir läuft die Aufnahme auch.
Grandios. Dies wird die erste Folge, die ich nicht allein aufnehme, und ich hoffe, das klappt mit der Technik und dann später mit dem Schnitt alles, weil ich bin sehr zuversichtlich. Und ich freue mich schon seit Wochen auf dieses Gespräch, und auch wenn ich meinen heutigen Gast oder auch wenn ich mit meinem heutigen Gast schon länger in Kontakt bin, höre ich seine Geschichte heute auch zum ersten Mal. Alles, was rund um die Diagnose und den Umgang damit und die Strategien, die für ihn funktionieren und was sich so verändert hat seit der Diagnose. Und Heiko, so schön, dass du dir die Zeit nimmst, und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und auf hoffentlich ganz viele weitere. Und wenn du magst, dann nimm uns doch mal kurz mit in deine Welt und stell dich vor.
Vielen, vielen Dank, dass wir das machen. Ich bin auch schon ganz gespannt. Das ist mein allererster Podcast. Ich heiße Heiko Ma, bin jetzt 49 Jahre alt, habe vom Jahre 2018 herausgefunden, dass ich ADHS habe. Also ist jetzt 5 Jahre her. Und seitdem hat sich mein Leben verändert. Und ich hoffe vielleicht auch, ich konnte das Leben von ein paar anderen Menschen auch verändern über das, was ich mir erarbeitet habe, weil mir wichtig ist, das, was ich habe, was ich herausgefunden habe, was ich auch an Material habe, mit anderen zu teilen, um einfach da eine Community aufzubauen, wo man sagt, hey, da ist eine Unterstützung da, ist ein Tribe da, du bist nicht alleine. Der Hintergrund dafür ist einfach meine Erfahrung damit. Mir hat es sehr, sehr gut getan, dass ich ein Gegenüber hatte. Also ich habe jemanden getroffen, in einem Chat. Und aufgrund von einem Chat, von einer längeren Haltung, hat irgendeine Frau gesagt, sag mal, hast du ADHS? Und durch sie kam ich zur Testung. Aber sie war auch jemand, der sich beruflich mit ADHS beschäftigt. Und ich hatte einfach von Anfang an einen brutal kompetenten Ansprechpartner, der mir ganz, ganz wichtige Hinweise gegeben hat. Und in der Tradition sehe ich mich auch ein bisschen, was dazu beizutragen, dass man sagt, na, ADHS, ja, okay, ist eigentlich keine Krankheit, sondern eigentlich was, mit was man gut leben kann, auch wenn man manchmal also große Themen hat, ja, wo man leidet, wo man crasht, aber wo man sagt, ah, ich schaffe es auch, einen anderen Blickwinkel drauf zu nehmen. Ich schaffe es, dadurch auch eine positive Seite zu finden. Ja, wo fange ich an? Ich hatte 2017 eine ziemlich große Depression, hat eigentlich so, ja, Familie, 2 Kinder, habe in einem Haus gewohnt, einen guten Job. Und trotzdem hatte ich richtig markante Depressionen. So eine Depression, dass ich irgendwie auch Suizid gedacht habe. Und das eine war so, was fehlt mir denn? Keine Ahnung, was fehlt mir denn? Und habe dann gemerkt, es gibt eine Seite an mir, die ich nicht lebe. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Und dann war mein erster Schritt der WHO-Gesundheitstest im Netz. Und hatte dann einen positiven Score, weil er so deutlich war, dass ich mich damit weiter beschäftigt. Und dann habe ich eine Testung vereinbart, also eine der Pioniere für ADHS in Deutschland, die ADHS eben auch groß gemacht hat, und bei der in der Praxis habe ich die Testung gemacht. Fand es sehr spannend, wie die Testung eben war, dass es ganz viele verschiedene Elemente war von Sachen, die ich gerade Intelligenztest und Wissenstest kannte, aber eben auch Sachen, die mir komplett unbekannt waren. Und dann war aber das Ergebnis nach ein paar Wochen da, dass das sehr eindeutig war. Und so hatte ich dann irgendwann, ich glaube im Mai 2018, mal, ich sag schon immer manchmal Diplom, aber eigentlich meine Testung hier. Ich bin im Club. Dann wusste ich erstmal so gar nicht, was ich damit anfangen sollte. Also ich bin so in einen richtigen Fries gefallen und war eigentlich erstmal komplett überfordert. War dann... Es hat ein paar Monate gebraucht, zu sagen, ich kann damit was machen. Das ist jetzt nicht nur, es ist halt so, sondern habe man dann angefangen, die ersten Bücher zu holen, um mich damit zu beschäftigen. Und habe dann auch eben gesagt, ah, ich man kann Medikamente nehmen, eben über meine Ansprechpartnerin, nach den verschiedenen Medikamente diskutiert und habe dann irgendwann mit meinem Hausarzt geredet. Hatte selber zufällig einen Sohn, der auch ADHS hatte und war da sehr früh auch dran mit den Medikamenten und auch sehr bereit, mich da zu begleiten. Und habe dann ja mein erstes Mal Ritalin genommen. Ja, und ich habe so die ersten Erfahrungen gemerkt. Ja, es wirkt, aber ich hatte echt Nebenwirkungen, wo ich Schwierigkeiten habe. Vielleicht war ich zu schnell. Dann haben wir Medikamente und das probiert. Und das war dann 2019, aber erst, wo ich das genommen hatte. Also es war so eine Entwicklung von dem Ganzen. Und auch da habe ich gemerkt, es kommt nicht wirklich für mich in Frage. Es hilft mir nicht an den Themen, wo ich meinen Leidensdruck habe. Also es war so eine Sache, diesen Weg mit den Medikamenten zu gehen und auszuprobieren. Und ich bin trotzdem der Meinung, immer wieder, für jeden, der auf dem Weg ist, es ist was, wo man es ausprobiert und die richtige Medikamentendosierung finden soll. Ich habe selber leite hier jetzt inzwischen eine ADHS-Selbsthilfegruppe. Und wir sind so mal 7, mal 8 Leute. Und 6 nehmen Medikamente oder 6 bis 7 nehmen Medikamente. Und die sind alle, haben eine Verbesserung erreicht. Ich bin so der Einzige, der keine Verbesserung erreicht hat. Und das war ein ganz wichtiger Punkt.
Magst du mal erzählen, weil du meintest, die Medikamente haben dir bei den Schwierigkeiten oder bei den Struggles, die du hattest, nicht geholfen. So, magst du ein bisschen von diesen Dingen erzählen, was das war?
Ich hatte vor allem so ein großes Thema mit leichter Ablenkbarkeit, ja, und ja, mit meinem Körper gar nicht spüren und auch meine Emotionen gar nicht spüren. Ich habe mich manchmal sehr roboterähnlich gefühlt und habe dann aber in der Familie massivste Wutausbrüche. Ja. Ich habe viel später gelernt, dass es was beschrieben wird, was als ADHD-Frenzy beschrieben wird. Also, dass das gar nicht so unhäufig vorkommt, sondern wirklich auch ein Symptom ist. In Deutsch sagt man vielleicht, ist kein nicht Wut ein gutes Wort, sondern ein Zorn. Ja, eine Rage. Ja, die ich gar nicht mehr steuern kann, sondern die mich steuert. Und das war für mich extrem unangenehm.
Das kenne ich auch, ja.
Und diese Steuerung der Gefühle, ja, die konnte ich nicht steuern. Und die konnte ich auch mit Medikamenten noch schlechter steuern. Im Gegenteil, es kam teilweise dann sogar noch Panikstörungen dazu. Ja, also ihr habt noch weniger kontrollierbare Gefühle gehabt. Und während der Arbeit hat mich das schon fokussierter gemacht, aber ich habe dann halt auch wirklich wahnsinnig starke Kopfschmerzen bekommen. Ich konnte nicht gut schlafen, mit dem Mund, trockenen Hals. Und das waren dann so viel, dass ich sage, puh, ich sehe schon, dass es mir hilft, aber insgesamt drückt es mir meine Lebensqualität in so einem Maße, dass ich für mich den Schluss gesagt habe, es muss irgendwie anders gehen. Und ich möchte für mich sagen, muss nicht für jeden funktionieren. Ich habe für mich einen Weg gefunden, wo ich sage, ich kann damit gut leben. Das heißt nicht, dass ich mein ADHS geheilt habe. Oh, bei Gott nicht, ja. Ich habe jetzt über die letzten Jahre einfach eine neue Perspektive aufs Leben gewonnen und auch mein Leben komplett umgekrempelt. Wie ich das brauche, ja, damit ich gut funktioniere, das hat unheimlich viel verändert.
Ja, das glaube ich dir.
Ja. Dann habe ich Therapie gemacht, erst eine Verhaltenstherapie. Und nachdem ich das gut hatte, habe ich gemerkt, mit der Therapie komme ich nicht weiter. Dann habe ich mir, da bin ich auch heute noch eine Therapeutin gesucht, die Somatic Experiencing macht. Eigentlich eine Traumatherapie. Was ich aber merke, was bei ADHS auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe mich auch selber sehr damit beschäftigt, mit Somatic Experiencing, auch mit Trauma, mit dem Nervensystem. Und bin heute auch so weit, dass man es eigentlich sagt, was wir im ADHS sehen, ist eine Verfestigung von Traumas, die von der Generation vor uns oder in der Geburt oder nach der Geburt wir erlitten haben. Und die sind in der Phase entstanden, ja eben, wo wir empfänglich waren und haben sich im Körper verfestigt. Und ich weiß aber auch, man kann das verändern. Ja, das ist auch, was ich jetzt so gelernt habe. Und das ist was Wunderschönes, das zu erleben. Aber dann auch zu leben, ja, wer bin ich denn jetzt eigentlich wirklich? Ja, also das ist so, wenn ich sehe, wo ich zwar, wer ich 2018 war, 2019 war, dann kam ich jetzt irgendwann an den Punkt, wo ich sage, ja, wer bin ich denn eigentlich? Ja. Wer bin denn das richtige Ich, wenn meine ADHS nicht mehr da ist, wenn meine Anspannung nicht da ist, wenn meine Impulsivität nicht mehr da ist? Und ich kenne das, glaube ich, dass auch von der Community diese Frage immer mal wieder hochkommt, ja, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Und da kommt auch so eine gewisse Identitätskrise hoch, durch die jetzt
Absolut.
auch so. Also es ist viel passiert und für alle die, die das neu anfangen, die in die Diagnose gehen, die die ersten Erfahrungen gemacht haben, mein Bild jetzt nach 5 Jahren ist, ich habe vor 5 Jahren eine archäologische Ausgrabung angefangen. Ganz oben, ja, da war Wald und da mussten wir erstmal die Tannennadeln abräumen und die Baumstümpfe und die Wurzeln und man musste Schicht um Schicht runtergraben und runtergraben und Platz schaffen auch, ja.
Ja.
Damit ich ganz unten graben kann, muss ich oben ein breiteres Loch machen, mit Platz schaffen und dann komme ich Schicht für Schicht runter und das ist ein Prozess. Und für alle, die das im Erwachsenenalter jetzt erst anfangen, auch, ja, die Hoffnung zu haben, ich kann es schaffen. Also ich bin jetzt 49, ich habe jetzt 45 angefangen. Ich habe jetzt so ungefähr 10% meiner Lebenszeit mit der Diagnose und ich habe in 10% meiner Lebenszeit eine massive, positive Veränderung meines Lebens erreicht. Es
Ja.
passiert nicht von heute auf Nacht, von heute auf morgen. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Und ja, das ist das, was ich aus meiner Erfahrung so mitgeben will.
Ja. Ich habe letztens eine Nachricht von einer Frau aus meiner Community bekommen, die meinte, sie hat sich meine letzte Folge angehört und sie findet es so toll, dass ich jetzt auch schon, meine Diagnose ist ja noch recht frisch, also meine Diagnose habe ich jetzt seit 3. Juni, nee, 13. Juni, und dass ich schon anfange, irgendwie Strategien da auszuprobieren und so. Und wie du schon gesagt hast, das ist so Schicht für Schicht, die man, oder es ist so eine archäologische Ausgrabung, die man beginnt. Ich für mich habe schon vor einigen Jahren mit Ausgrabungsarbeiten begonnen, nicht in Bezug auf ADHS, das weiß ich ja erst seit kurzem. Und da muss ich auch sagen, wenn man anfängt, da zu graben und vielleicht auch erstmal zu entdecken, was man da findet, ist es manchmal gar nicht so leicht, eine Akzeptanz dafür zu entwickeln. Oder das ist eigentlich so der erste Schritt, dass man es akzeptiert, was man da findet. Und das war eben die Nachricht, die mir die Frau aus der Community geschrieben hat, dass es für sie gerade noch ganz schwierig ist, das zu akzeptieren, dass es so ist.
Ja.
Obwohl es viel erklärt, obwohl es irgendwo auch eine Erleichterung ist, und dennoch ist es schwer, das zu akzeptieren.
Ja. Ja. Was vielleicht ein Lichtschimmer aussendet an alle, die sich da schwer tun, zu akzeptieren. Ich mag den Gábor Máté, ein ungarischer Arzt, der in Kanada praktiziert, der viel auch in somatisches Experiencing, der sich auch viel mit Traumaarbeit auseinandersetzt, der auch ein sehr, sehr gutes Buch über ADHS 1999 schon geschrieben hat, was jetzt erst auf Deutsch rauskam. Und er hat irgendwann gesagt, wie kann es sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns krank macht, aber dann Krankheit die Schuld des Einzelnen sind. Und auch bei der ADHS, wir haben dann sehr schnell diesen Hang, ja, ich bin ja auch irgendwie schuld dran oder ich kann das jetzt nicht akzeptieren. Ich habe da irgendwie, es muss ja irgendwas mit mir nicht in Ordnung sein. Zwar, und da möchte ich einfach auch sagen, nein, mit dir ist alles in Ordnung. Die Umstände, die außenrum waren, haben dazu geführt, dass was passiert ist, was dich verändert und auch heraushebt aus der allen anderen. Weil man kann jetzt die Diagnose auf zwei Seiten sehen. Eine Diagnose ist ja erstmal nichts anderes, als dass Mediziner was beobachten und sagen, aha, da sehen wir was. Okay. Und das sehen wir auch öfters in einer gewissen Häufigkeit. Aha. Und das ist abweichend von einem bestimmten Normal. Aber normal heißt ja nichts, dass es natürlich ist. Normal heißt ja nur, dass es besonders häufig ist. Also, Medizin basiert darauf, dass wir eigentlich Gruppen bilden für was ist normal, besonders häufig. Und dann haben wir Abweichungen. Naja. Wenn wir jetzt irgendwo ans Feld gehen und da sehen wir nur Mais, dann nenne ich das eine Monokultur. Ja. Ist das besonders gesund? Eigentlich nicht. Wenn es dazwischendrin auch mal eine Abweichung gibt, mal eine Sonnenblume wächst oder mal eine Tomate wächst oder mal was anderes, dann wird das Feld irgendwann gesund. Das nennt sich dann Natur. Hm. Und die Natur, die lebt davon, dass es Abweichungen gibt und nicht alles davon ist gleich eine Krankheit. Hm. Jetzt kommt aber das große Aber. Es entsteht dann ein Leidensdruck für jemanden, der anders ist, wenn die Umgebungsbedingungen nicht dafür passen. Hm. Ja, wenn ich die Sonnenblume in die Wüste pflanze, wird es das Sonnenblume nicht ganz so gut bekommen. Und ein Kaktus gerät auch nicht besonders wohl, wenn man bei uns auf dem Feld sitzt, da hat er wahrscheinlich zu viel Wasser.
Ja.
Aber ein Kaktus in der Wüste, super. Ja, Sonnenblume irgendwo in Italien, auch super. Also es kommt auf die richtige Ergebung an.
Ja.
Und jetzt kann man sich überlegen, ja, wie kommt denn das jetzt, dass wir heute ADHS beschreiben? Ja, und wie kommt denn das, dass das immer mehr Menschen mit ADHS gibt und gefunden werden? Ich glaube, dass ADHS immer existiert hat. Dass Menschen es immer hatten. Ja, gibt da auch diese Jäger-Hunter-Theorie, dass praktisch die Menschen, dass das eine Anpassung war, weil man besonders aufmerksam ist, besonders gut beobachten kann, besonders auf die Einflüsse beobachten kann. Und wenn ich ein Jäger bin in der Steinzeit, dann ist das ein super Vorteil. Ja. Und wenn ich irgendwo in der Gesellschaft bin, wie im Mittelalter, wo ich vielleicht sehr viel Freiheit habe in der Natur, aber die Natur auch gefährlich ist, ist das ein Überlebensvorteil. Wenn ich jetzt hier bei uns in einer Gesellschaft bin, die zunehmend 8 Uhr bis 17 Uhr Berufe hat, die darum gehen, dass ich fokussiert, konzentriert etwas mache, ja, dann ist das nicht die richtige Umgebung. Das ist das eine. Das zweite ist, ADHS ist nicht gleich verteilt über die Welt. Über die Welt verschiedene Länder geben ihre ADHS-Quoten an und die reichen von in Deutschland sind ungefähr wohl 7% die Hochrechnungen, von ungefähr 3-5% sagen manche, bis in Israel 20%. Jetzt kann man schauen, warum ist das so? Die Diagnostik ist etwas unterschiedlich, die Abdeckung der Diagnostik ist unterschiedlich. Manche Länder haben ein viel dichteres Netz an ausgebildeten Ärzten und Psychologen und bessere Tests, ja, als andere Länder. Also, was heißt das? Naja, wenn ich jetzt in einem Teich mit einem Netz fange, dann werde ich wenig Fische finden. Ja, der Teich ist leer. Fange ich aber in einem Teich mit mehreren Netzen, dann werde ich auch mehrere Fische finden. Das heißt, je besser eine Diagnostik wird und je mehr Leute es gibt, die ja auch testen können, desto mehr Leute werde ich erstmal finden können. Und irgendwann gibt es natürlich eine Sättigung. Ja? Also irgendwann gibt es eine Sättigung, wo ich dann gemerkt habe, okay, auch wenn ich jetzt noch mehr teste und noch mehr teste, wird es nicht mehr Leute geben. Außer es verändert sich was von außen in der Gesellschaft, in äußeren Parametern. Wenn wir jetzt in die Geschichte der ADHS gucken, sind wir jetzt mit den neuen Klassifikationssystemen so weit, dass es ADHS für Erwachsene überhaupt gibt.
Ja.
Jetzt müssen Ärzte das aber auch erstmal lernen und annehmen. Es muss sich verbreiten. Tests müssen angepasst werden. Das heißt, diese Zunahme an Diagnostik, auch gerade in der Erwachsenenwelt, ja, die braucht er einfach noch. Die wird auch noch viel mehr stärker kommen.
Ja.
Ja. Aber viele Erwachsene trauen sich gar nicht hinzugehen, vielleicht zu einer Diagnostik, weil schon ein Stigma drauf liegt. Der Zappelphilipp. Ja, ich bin ja auch manchmal ein bisschen unaufmerksam. Ich habe ja, hab ich dann auch ADHS. Also es wird so runtergespielt. Es liegt ein
Ja,
Stigma
absolut.
drauf. Und dann ist natürlich es ja auch nicht attraktiv, nach mir zu schauen, die Testung zu machen und was zu verändern.
Weil es ist ja mittlerweile, glaube ich, erwiesen oder sie sind sich relativ sicher, dass ADHS zu über 80% vererbt ist. Was sagst du da dazu?
Es ist nicht genau feststellbar, wie. Also man weiß, es ist eine erbliche Komponente und man weiß, es ist eine auslösende Komponente. Trauma ist, denke ich, es ist ein sehr, sehr häufiges Element. Es gibt auch Hinweise, dass es Umwelteinflüsse sein können, die es begünstigen.
Ja,
Ja.
was ich
Aber
bei
ich denke, es ist auch unsere Gesellschaft mit viel Wahrnehmung, mit viel Schnelligkeit, mit viel Stress. Stress ist ein auf die Dauer gesehen immer wieder auch, denke ich, ein Auslöser.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gerade sagen wollte, als ich dir ins Wort fallen wollte, so ganz ADHS-like. ach ja, bei was ich festgestellt habe, und vielleicht geht das mehreren von den Zuhörer und Zuhörerinnen so, dass als ich meine Eltern oder mein nahes Umfeld damit konfrontiert habe, was mit mir los ist, ich war ja in der totalen Euphorie, dann, weil ich mir dachte so, wow, das erklärt quasi alles. Natürlich war das nicht das erste Mal, dass ich so ein Thema an den Tisch gebracht habe. Da habe ich schon einige mehrere Sachen gefunden. Und im Prinzip waren alle eigentlich nur noch genervt davon. Ist auch heute noch so. Also ich muss teilweise sagen, so, darf ich dir was erzählen? Aber es hat was mit ADHS zu tun, weil alle schon die Augen verdrehen, wenn ich nur mit dem Thema anfange. Und es war dann so, dass meine Mama meinte so, nein, nein, das hast du nicht, das glaube ich nicht. Ich habe dann mal mit ihr darüber gesprochen und habe ihr gesagt, dass mich das total verletzt, dass sie mir das so abspricht und so, auch wieder in aktivierten Zustand. Und was ich dann so raushören konnte, war, dass sie nicht wollte, dass ich das habe, weil sie dachte, sie hat Schuld dran.
Oh. Wow.
Also sie dachte, sie hat was falsch gemacht und deswegen habe ich das. Oder deswegen konnte das bei mir diagnostiziert werden. Und das fand ich auch eine ganz interessante Erfahrung. Und mir hat es dann natürlich sofort total leid getan, dass ich mal wieder hochgekocht bin, wie so ein Schnellkochtopf. Und das finde ich auch einen sehr interessanten Blickwinkel.
Ja, das macht natürlich was, wenn
Ja.
wir mit unseren Angehörigen, mit den Eltern, mit dem Ehepartner, mit den Kindern darüber reden. Ja. Natürlich, das löst ja auch was aus. Kann ganz, ganz viele verschiedene Sachen auslesen, jetzt eben dieses Gefühl, ich bin dann schuld, ich möchte es dir ersparen. Ja.
Ja.
Vielleicht auch das Thema Schuld als mal zu sagen, ich habe einen sehr schönen, es ist ein Spruch. Aber es ist ein sehr schöner Spruch, wie ich finde, gelernt. Sag, Schulden hast du bei der Bank. Ich finde dieses Thema, ich habe Schulden, sehr schwierig. Ja. Weil es jemand was zuweist. Ja, du hast Schuld. Du hast Schuld. Nee. Ja, wenn wir jetzt mal so kurz anschauen würden, deine Mama ist wann geboren?
1959.
1959. Und ihr Papa war dann so die Vorkriegsgeneration.
Mein Opa ist 1920 geboren.
Gut. Und hat deine Mama traumatische Erlebnisse gehabt in ihrer Kindheit?
Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit. Hat sie die verarbeitet?
Wahrscheinlich nicht.
Hat also sie das, was sie nicht verarbeitet hat und unterschwellig da war, vielleicht einfach an weitergegeben, ohne es zu wissen.
Das ist wahrscheinlich so, ja.
Wenn ich jetzt was tue, von dem ich gar nicht weiß, dass ich es tue, kann ich daran Schuld haben?
Nein. Und Schuld bedeutet ja immer, oder das Gefühl von Schuld stellt sich ein, wenn man den Gedanken hat, ich habe etwas falsch gemacht.
Ja. Jetzt mache ich unterbewusst etwas, was ich, von dem ich gar nicht weiß, dass es falsch ist oder wie es richtig gehen würde, kann ich dann für Schuld haben. Das ist genau das, der wichtige Punkt.
Ja.
Und ja, ich habe auch Dinge weitergegeben an meine Kinder, ja, auf die ich überhaupt nicht stolz bin. Ja. Und ich weiß auch, dass da, auch denke ich, ja, bei meinem Kind, ADHS aktiviert habe, ja. Und ich weiß, hätte ich es besser gekonnt, hätte ich es besser gemacht. Ich kann nur heute deswegen auch versuchen, ein anderes Leben anzufangen. Für mich, aber auch vielleicht, um anderen weiterzugeben, vielleicht ja, auch bei meinen Kindern was weiterzugeben, was zu verändern. Durch
Ja,
mein Vorbild.
ja.
Ja. Und
Was
deswegen
würdest du
dieses.
sagen? Entschuldige, ich falle dir schon wieder ins Wort.
Nein, alles gut.
Was würdest du sagen, hat für dich die größte Veränderung gebracht? Weil du hast ja gesagt, du hast dein ganzes Leben umgekrempelt und hast Therapien versucht, hast es mit den Medikamenten versucht, das hat nicht funktioniert, oder hat für dich nicht funktioniert. Was würdest du sagen, war so der Punkt, wo es für dich angefangen hat oder wo du wieder Boden unter den Füßen gekriegt hast?
Es war nichts, es war jetzt nichts Einzelnes. Ah, das muss, habe ich gemacht und dann wird's besser. Es war an einem bestimmten Punkt, wo, ich sag mal, die archäologische Ausgrabung tief genug war. Die ersten Sachen waren so, einen Kalender zu führen, einfach ein Bullet Journal anzufangen, um endlich mal meine ganzen Themen und Termine auf die Reihe zu kriegen. Und Kontakte und mal Track über mein Leben zu führen. Was mache ich denn eigentlich? Was verbessert mein Leben und auch ein Verhalten zu verändern? Ja, da hat mir das Bullet Journaling unheimlich dafür geholfen. Bullet Journaling wurde übrigens erfunden von jemand, der ADHS hat. Also ich habe es auch meinen Leuten in der Selbsthilfegruppe schon gegeben und es gibt ganz viele, die da das Bullet Journaling treiben und ich sage es neben der Therapie eine der besten Sachen, die man sich ausprobieren können sollte, ob es einem weiterhilft. Weil ich mit jedem handelsüblichen Kalender überfordert war, mit Bullet Journaling klappt es ziemlich gut.
Magst du
Mit den
kurz erklären für alle, die jetzt nicht wissen, wovon du sprichst, was ist Bullet Journaling?
Bullet Journaling ist ganz einfach. Man nimmt sich ein leeres Notizbuch, am besten mit gepunkteten Papier, also das sind so Punktkästchen. Und dann gibt es verschiedene. Es ist Englisch, nennt sich Spreads, sind verschiedene Ansichten. Es geht an, fängt an normalerweise in einer Sechsmonatsvorsicht oder einer Jahresvorsicht, wo jeder Monat einen Platz hat. Dann macht man eine Monatsansicht. Man schreibt sich also runter von dem 1. bis zum 31. mit den ganzen Tagen und teilt sich das ein, Montag, Sonntag, da, da, da. Und man hat dann eine Wochen- oder eine Tagesansicht. Und dann kann ich eintragen meine langfristigen Termine. Ah, nächste Monat habe ich einen Arzttermin. Das kommt als erstes in den Speicher für die 6 Monate. Und wenn ich dann meinen Monat übertrage, wenn ich meinen Monat aufschreibe, jetzt also zum Beispiel in ein paar Tagen, werde ich meinen Monat September aufschreiben, dann schreibe ich auf, aha, da an dem und dem Tag habe ich meinen Arzttermin, da habe ich das dann drin und dann mache ich meine Wochenplanung, dann schreibe ich es mir auch nochmal. Und so tracke ich meine Termine und übertrage die. Und habe schon mal meine Termine. Ich weiß, mit wem ich Kontakt haben will. Ich kann eine To-Do-Liste dann reinbauen in den Monat. Diesen Monat möchte ich das machen und ich kann, und deswegen Bullet, ich schreibe dann in den Tag oder in die Woche kurz mit erstmal rein. Ich möchte jetzt, keine Ahnung, ich muss das neue Bullet Journal anschlagen, ich möchte mit der Sabine den Podcast machen und die kriegen einen kleinen Punkt davor, einen kleinen Tintenpunkt. Und wenn ich das fertig habe, dann kann ich einen Haken dran machen. Das heißt, ich kann mir ein Erfolgserlebnis holen. Hey, das hat geklappt. Oder ich kann einen Pfeil nach rechts draus machen. Das sagt, ich schiebe das nach links. Oder ich kann es einfach aus dem Punkt einen Strich machen. Hat sich erledigt. Ja, es gibt auch noch, ich kann ein Fragezeichen dran, ich muss dran recherchieren. Oder ein Ausrufezeichen ist besonders wichtig. Also ich kann aus diesem kleinen Punkt mehrere Sachen machen, die mich unterstützen, meinen Task zu organisieren. Das ist so dieses Terminliche. Und dann gibt es alle möglichen Ansichten, die ich mir gestalten kann. Ich habe es sehr einfach, ich habe sehr, sehr rudimentär, sehr, sehr bare to the bones, also nackt bis auf die Knochen. Aber es gibt tolle Leute, die das gut da schön gestalten. Ich kann mir dann tracken, auch für den Monat, ich mache mir ein Monatsbrett und sage, ich möchte mehr Wasser trinken und mache mir dann sagen, ich habe 5 Kästchen und jedes Kästchen male ich voll, wenn ich ein Glas Wasser getrunken habe. Und so kann ich jeden Tag gucken, wie viel Glas Wasser habe ich getrunken. Habe ich meine Medikamente genommen? Habe ich gejoggt? Ja, ich möchte jeden zweiten Tag joggen. Mache ich mir Kästchen rein und kreuze die jeden Tag an. Ah, gestern habe ich es nicht geschafft, mache ich das nächste Kästchen noch und gehe heute joggen. Ich kann Dankbarkeitstagebuch da rein integrieren. Für was war ich heute dankbar? Ich kann so viele Sachen sehr flexibel machen. Und das Allerbeste ist, wenn es für mich einen Monat oder eine Woche nicht funktioniert hat, kann ich es verändern, bis es für mich stimmt. Für mich hat es mein Leben verändert. Und das war so eine ganz tiefe Schicht, wo ich mir mehr Freiraum geschaffen habe, weil ich plötzlich nicht mehr die tausendfach entschuldigen musste oder was vergessen hatte, was wichtig war oder was liegen gelassen habe oder eine Rechnung vergessen habe. Ja, also diese ganz typischen ADHS-Sachen. Dann warst du dieses, ja, dieses Versuchen, regelmäßig in den Schlaf zu kommen, meinen Tagesrhythmus anders anzufangen. Da muss ich sagen, war für mich ein Goldstandard. Da bin ich auch privilegiert nach wie vor. Also der Biele Office, was jetzt gerade kam, durch 2020, durch die Lockdowns, wo wir praktisch nur Mobile Office waren, das hat mir dann ermöglicht, meinen Tagesablauf anders zu strukturieren. Und ich hatte plötzlich weniger Zeit, die ich auf dem Verkehr notwendig hatte. Und das hat mir ermöglicht, zum Beispiel morgen, jeden Morgen mit Körperübungen anzufangen. Am Anfang habe ich Yoga gemacht und inzwischen habe ich Übungen aus dem somatischen Experiencing gelernt, wo ich praktisch im Prinzip wie ein Entladen mache. Und dieses Entladen bringt mich morgen in meinen Körper und dieses Entladen bringt mich abends nach der Arbeit auch wieder runter. Und ganz viel, also ich merke es ganz massiv, ganz viel Verspannungen, die ich sonst in meinem Körper hatte, sind nicht mehr da. Ganz viel, ich habe ein angespanntes Gefühl, was ja dadurch auch kommt, ist nicht mehr da. Ein so, ich bin wie aufgezogen und flitz von A nach B und mache alles gleichzeitig. Das ist viel deutlicher reduziert. Ein großer Baustein war ein Stressresilienzkurs. Zu lernen, was ist Stress denn überhaupt? Ah, jeder Mensch hat eine andere Stresskurve. Was sind denn Stresssymptome überhaupt? Warum geht der eine so mit Stress rum und der andere mit so mit Stress rum? Was kann ich denn tun im Falle von akutem Stress? Oder warum ist denn Regulation mit anderen so wichtig? Also warum sind soziale Kontakte, gute soziale Kontakte, eine bestimmte Art zu reden, auch wichtig, weil uns das reguliert? Gerade wir mit ADHSlern, wir haben eine schlechte Selbstregulation, was Stress angeht. Und da war dann auch ganz wirklich, ich glaube, ich war da auf der ADHSpedia oder auf ADHX.org, ein Blick, wo ich dann die Symptome von ADHS praktisch, was die mit Stress zu tun haben. Und dann habe ich kapiert, aha, wenn ich mich viel mit Stressreduktion beschäftige, viel mit Stressresilienz beschäftige, dann senke ich auch meine Symptomatik in der ADHS ab. Ja, dann kommt wirklich ein Achtsamkeitskurs dazu. MBSR, Mind-Based Stress Reduction nach Jon Kabat-Zinn. Dauert 8 Wochen. Man darf es noch viel länger üben. Ich meditiere jetzt nicht jeden Tag, aber das über diese Zeit gemacht zu haben und dann mit einer Achtsamkeit Blick durch die Welt zu gehen. Es verändert wirklich was. Ja, ich weiß, wir haben Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ja, aber wir haben auch ein Achtsamkeitsdefizitsyndrom. Und dieses
Definitiv.
Arbeiten mit der Achtsamkeit, das können wir auch lernen und das ist nachweislich hilfreich bei ADHS.
Ja, das ist auch eins der Dinge, die ich lernen durfte, als ich vor 2018 war es bei mir drauf gekommen bin, dass ich co-abhängig war. Was Co-Abhängigkeit und ADHS gemeinsam haben, ist dieses schlechte Gefühl für den Körper, dieses permanent außer sich sein und dieses eigene Gefühle nicht gut wahrnehmen können, beziehungsweise nicht benennen können. Und da erstmal wieder eine Sensibilität dafür zu bekommen, auch sich zu trauen, weil das ist auch so ein Punkt, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Ich habe mich ganz lange geweigert, Gefühle zu fühlen, die mir nicht gepasst haben oder vor denen ich Angst hatte, sie zu fühlen. Da war wirklich wie ein Abschneiden davon. Und bevor ich in so ein Gefühl gefallen bin, habe ich lieber gelächelt, das mit irgendeinem blöden Spruch überspielt, mit Humor überspielt oder habe lieber irgendwas gemacht, um da nicht hin zu müssen. Was ich lernen durfte, auch mit einer Coachin, die auf diese Nervensystemregulierung und so spezialisiert ist, ist, dass ein Gefühl gefühlt werden will, wenn es da ist. Und dass, wenn ich mich darauf einlasse, es zu fühlen, es in der Regel nach spätestens 3 Minuten geht. Ja. Manchmal sogar noch schneller.
Ja.
Teilweise sind es auch nur 90 Sekunden oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was sie mir erzählt hat, ob es 90 Sekunden oder 3 Minuten waren, aber das ist so die maximale Zeit, die ein Gefühl da bleibt, wenn ich es aushalte.
Und das ist ganz was Wesentliches und das ist ganz was Schönes, das zu lernen. Und aber auch da, in dem Moment, wo du das damals nicht fühlen wolltest, hast du dich geschützt, weil du hättest es natürlich nicht halten können.
Nein.
Ja, und du hast Angst davor gehabt, in eine Überforderung zu kommen. Ja.
Ja.
Und das ist ganz was Gutes, dass dein System dich da geschützt hat.
Ja.
Das heißt aber jetzt auch, durch das, was du schon gemacht hast, bist du eigentlich schon gewachsen und kannst das heute halten.
Ja.
Und dann kannst du dieses Gefühl durchleben und hast dann diesen Stress, dieses Gefühl wegzuspeichern oder nicht zu durchleben, den tust du dir nicht mehr an. Und das ist was Wunderschönes. Aber ich kenne das sehr gut. Ich habe gar nichts mehr gefühlt außer Wut.
Das ist ein sehr starkes Gefühl. Auch ein sehr transformierendes Gefühl. Aber es kann auch sehr destruktiv sein.
Alles richtig. Vor allem destruktiv war es bei mir sehr viel. Aber aus dieser Wut kam dann auch eben so der Antrieb, vielleicht auch mich so intensiv mit ADS, mit allen Komponenten zu beschäftigen und wirklich was zu verändern.
Ja.
Und heute darf ich sagen, ich kann wieder alles fühlen.
Ja. Ich bin viel besser drin geworden, aber ich erwische mich schon noch dabei. Gerade jetzt auch nochmal, wenn die Aufmerksamkeit mehr auch auf dieses Maskieren geht, und das hat mich nach all der Arbeit, die ich da für mich schon geleistet habe oder was ich schon für mich erreichen konnte, dieses wieder ins Fühlen kommen, erwische ich mich schon noch dabei, das wegzuschieben zum Teil oder wieder irgendwie zu bagatellisieren. Und ich habe mich ganz lange gefragt, weil ich eben schon so viel gemacht habe, wieso habe ich da immer noch so meine Struggles damit? Und jetzt weiß ich es, wieso. Weil,
wieso?
Naja, weil hinter der, weil die diese Co-Abhängigkeit, die ich damals hatte, war ja nicht das ganze Bild. Ich dachte ganz lange, das war das ganze Bild, aber das ist nicht das ganze Bild. Und das ist auch wieder der Punkt, der mein Umfeld so nervt, weil immer wenn ich ein ganzes Bild quasi gefunden habe, dann sehe ich dieses Bild auch nur noch überall und alle bekommen dann alle Infos drüber und teilweise auch Diagnosen von mir. Ich bin nicht stolz drauf.
Du, habe ich ja noch nie getan.
Nein,
noch nie,
nicht, oder?
Gar
ich bin die Einzige, die das macht, oder? Ja.
Genau, du bist die ganz Alleinzige.
Ich bin ganz Alleinzige, ich dachte es mir.
Aber vielleicht siehst du auch die schöne Seite da dran. Und das ist ein Vorteil, von dem ich bei Menschen mit ADHS sehr schätze. Menschen mit ADHS sind enthusiastisch mit dem, mit was sie sich beschäftigen. Sie sind Feuer und Flamme, sie leben es ganz. Es ist nichts, wo sie sagen, naja, ich halte mal den Zeh ein bisschen rein. Entweder oder, ganz oder gar nicht.
Ja.
Und dann gibt's kein anderes Thema. Mhm. Ja, aber du merkst, die sind Flamme dafür, die brennen dafür. Ja, und das ist, ich empfinde es heute als wunderschön und beglückend, solche Menschen zu kennen.
Ja.
Und es ist eine solche Vielfalt, die in die Welt bringen. Ja? Ich kenne so viele Fotografen, wirklich gute Fotografen, und ich kenne so viele, wo ich weiß, die haben 100% ADHS. Ja, und das sind mit die brillantesten Köpfe, so viele Künstler, die ADHS haben, Psychologen, die ADHS haben. Leute, die wirklich kreativ Neues denken, die haben ADHS. Ja. Es ist etwas, was auch was unheimlich Gutes in die Welt bringt. Und ich darf gerade lernen mit meiner Partnerin. Es gibt Gynosomatic Experience. Hat jedes, was du hast an Talent, hat zwei Seiten, also einen grünen Strudel, was Positives und einen roten Strudel. Und bei der ADS gucken wir immer so auf den roten Strudel. Mensch, aber wir haben auch so viel Grün. Ja, dann sind wir halt begeisterungsfähig. Ja. Dann können wir halt in einer Stunde das machen, was für was andere 5 Stunden brauchen, ja. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder Tage, wo wir gar nichts schaffen. Ja, okay. Ja, ist so. Das ist so dieses Hyperdrive und dann Schneckentempo. Ja, aber gut, ich meine, wenn ich jetzt einen Supersprint hingelegt habe, dann brauche ich vielleicht halt auch wieder zum Auftakt eine Zeit. Um das auch mal so zu sehen. Wir haben so viel auch Wunderschönes, Positiv. Ich weiß, wie schwer das ist, diesen Blick sich zu erarbeiten. Und ich feiere es gerade so, dass du das so sagst, aber auch dabei lächelst. Und ja, das darf zu mir gehören, so kommt das für mich an. Sagst du, das ist schön.
Ja, es wird besser. Und das ist nicht jeden Tag gleich gut. Und es gibt, ich habe gestern so was Nettes gelesen auf Instagram, wo eine Frau geschrieben hat, so, und wenn du denkst, es geht nicht mehr, hat der Zykluskalender eine Erklärung dafür. Und da war jetzt eine ganz finstere Zeit letzte Woche und da war das ganz schlimm und ich habe mich so verurteilt dafür und eben gerade für diese Sachen, dass ich dann immer so nur ein Thema habe und jeder wird zugeschwallt und zu belehrt, teilweise auf eine sehr intensive Art und oh, ich schäme mich dann so dafür. Aber
Erklärbär hier.
eine ganz schlimme Erklärbär ist noch. Das ist noch zu harmlos. Es ist wirklich, ich kann da schon auch sehr ins Missionieren gehen dann und
Ja.
auf eine ungute Art und Weise. Also bei allen, die jetzt zuhören, die da bei mir schon mal dran waren, es tut mir leid. Ich habe jetzt mittlerweile mit meinem Partner ein Codewort vereinbart, beziehungsweise einen Codesatz, den er sagt, wenn es wieder zu intensiv ist, der nichts mit der Thematik zu tun hat oder der kein Angriff ist, damit ich nicht hochkoche, sondern der mir einfach nur so das Signal gibt, fahr mal wieder ein bisschen runter. Es reicht gerade.
Scheint, meine Partnerin hat die gleiche Strategie unbewusst gefunden. Ja, also
Aber was bei.
das Erklären der Erklärung der Erklärung ist ADHS-typisch, das kenne ich schon.
Ja, auf jeden Fall.
Also bist ihr mit nicht allein.
Nein, 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 ich bin damit nicht alleine, aber das ist was, da tue ich mich manchmal schwer damit, dann so konfrontiert damit zu sein, wie sage ich denn, etwas zu machen, was einen anderen unfassbar stört.
Ja.
Also sowas nervt, wenn das jemand anders bei mir macht, nervt mich das ungemein. Und dann so zu reflektieren, so, Gott, du machst es die ganze Zeit. Das ist nicht so angenehm. Und da sind wir wieder bei der Akzeptanz, aber auch wieder bei Strategien. Wenn man es weiß und auch wenn man weiß, warum das so ist und dass ich kein schlechter Mensch bin, sondern dass das einfach die Art und Weise ist, wie mein Gehirn funktioniert, wenn es dann irgendwo mal einen Hyperfokus drauf hat, dass es einfach nichts anderes mehr gibt und dass ich gut bin im Muster erkennen. Und wenn ich dann dieses Muster irgendwo erkenne, dann sage ich so, ah, ich sehe ein Muster. Das versöhnt wieder mehr. Und das funktioniert mal an einem Tag besser und an manchen Tagen schlechter. Aber wie gesagt, ich bin auch erst ganz am Anfang von meinem Weg. Und das soll jetzt euch da draußen Mut machen, falls ihr auch solche Eigenschaften an euch entdeckt, wo ihr sagt so, oh Gott, nein, ich möchte das nicht. Du bist nicht allein damit.
Ja, und du beschreibst es schön. Dieses, es ist nicht jeden Tag gleich. Ich brauche Akzeptanz für mich. Dass ich es auch mal das, was ich gestern konnte, heute nicht kann. Dass es okay ist, so zu sein, wie ich bin. Und das ist aber, wenn wir Also wir haben ja kommen ja mit ganz vielen Glaubenssätzen immer daher, die wir erlernt haben in unseren Herkunftsfamilien, in der Schule, in den Ausbildungen, ja. Und auch da zu wissen, wie viele Glaubenssätze haben wir eben, es ist nicht okay, einen Fehler zu machen. Es ist, ich darf nicht so sein. Oder wenn ich jetzt vielleicht wütend bin, dann bin ich nicht okay. Oder wenn ich traurig bin, bin ich nicht okay. Ja. Also diese Glaubenssätze, die tragen wir ja auch noch mit hin und die hindern uns oft daran, das zu akzeptieren. Also wenn wir auf was stoßen, wo wir ganz schlecht akzeptieren können, hilft es auch mal, sich mit Thema Glaubenssätze zu beschäftigen und Glaubenssätze zu verändern. Das kann unheimlich helfen.
Ja, definitiv. Auch so Glaubenssätze wie, ich darf mich selber nicht wichtig nehmen, weil das ist ein Spruch, den viele von uns als Kinder oder als Jugendliche gehört haben.
Ja.
Oder man darf sich nicht selber loben, weil das stinkt ja.
Ja.
Oder man soll sich nicht so anstellen. Oder
Oder
das ist
ich
doch
werde
nicht
nur
schlimm.
oder ich werde nur geliebt, wenn ich etwas dafür tue.
Ganz
Was
genau.
dafür eben führt, dass ich nur was für andere tue, aber mich eben gar nicht mehr sehe und nichts für mich tue.
Und selbst auf die Frage, was möchtest du, wenn man da keine Antwort drauf hat, weil man es einfach nicht mehr weiß. Aber man weiß ganz genau, was das Gegenüber braucht, was das Gegenüber möchte. Und was man tun muss, um vermeintlich gemocht zu werden oder damit vermeintlich der andere glücklich ist. Das weiß man sehr genau.
Das wissen wir. Und auch wieder da den Bogen zu schlagen. Diese Glaubenssätze haben eine gute Absicht. Die Glaubenssätze sind in uns so verinnerlicht, um uns vor größerem Schaden zu vermeiden. Irgendwann haben wir etwas erlebt, was uns sehr wehgetan hat. Und dann haben wir gelernt, ja, wenn ich das jetzt anders gemacht habe, eine Strategie, es ist ja oft ein Glaubenssatz, ist ja wegen der Strategie, dann wäre das nicht mehr passiert. Und dann folgen wir diesem Glaubenssatz immer mehr und immer wieder bestätigt er sich. Ah, das tut jetzt nicht so weh. Also, der Glaubenssatz hat erstmal was Gutes, das ist nichts Schlimmes. Der wird bloß deswegen schlimm, weil ich mal sage, naja, das ist wie ein Programm, das in uns gespeichert wurde, wo man 3 Jahre, 6 Jahre oder 12 Jahre war. Es passt jetzt nicht mehr für mich als 49-Jährigen. Heute habe ich andere Optionen.
Ich vergleiche es immer damit, dass man auch nicht mehr Windows 98 auf seinem Rechner laufen hat, sondern dass es da einfach immer wieder Updates gab. Und mit den Glaubenssätzen, die dann so unbewusst am Wirken sind, ist es, das ist wie wenn ein altes Betriebssystem auf einem neuen Rechner läuft. Mit ganz anderen Grundvoraussetzungen, mit ganz anderen Kapazitäten, mit ganz anderen Möglichkeiten.
Ja.
Und es
Aber
ist auch,
es lohnt sich, was Neues zu installieren.
es lohnt sich, was Neues zu installieren. Die Updates lohnen sich, es lohnt sich, die Bugs zu entfernen, die da einfach mittlerweile sich eingeschlichen haben, weil die Software und die Hardware eigentlich nicht mehr zusammenpasst. Und ich sage es immer wieder, das sind Prozesse, die gehen nicht von heute auf morgen. Die dauern, solange sie dauern. Und wenn du das Gefühl hast, du kommst da nicht weiter oder du kommst da nicht alleine dran, dann hol dir Unterstützung dabei. Es gibt ganz,
Absolut.
ganz tolle Leute da draußen, die einem da helfen können. Und ob man es jetzt aus der systemischen Ecke betrachtet, ob man es aus der traumatherapeutischen Ecke betrachtet, ob man es. Es gibt so viele Ansätze und jeder Ansatz hat seine Berechtigung. Und es gibt nicht diesen einen Ansatz für alles. Und da darf man sich Zeit geben, um zu schauen, was ist gerade dran? Was brauche ich gerade?
Genau. Und das sich zu erlauben, das ist was Wunderbares und du hast das wunderbar gesagt. Und auch diesen Schritt zu gehen und eben ja, sich da auch selber was Gutes zu tun, ja. So wie wir essen und trinken und schlafen, auch zu sagen, und ich hole mir jetzt einen Coach oder ich hole mir jetzt eine Therapeutin oder ich hole mir Medikamente oder ich gehe zur Selbsthilfegruppe, weil mir das gut tut, weil mich das nährt, weil mich das stärkt, weil es mein Leben erleichtert. Ja, absolut ja. Und ja.
Ich würde noch ganz gern mit dir über die Arbeit oder über deine Selbsthilfegruppe sprechen. Wie kam es dazu?
Wie kam es dazu? Ist eigentlich relativ einfach. Wir hatten über die Frau Neuhaus, die hat mehrere Seminare gemacht zu Selbstwert und Kommunikation für Erwachsene mit ADHS. Und da teilt sie auch Seminare ab. Und die Gruppe, die wir waren, waren damals ungefähr 10 Erwachsene, 11 Erwachsene. Und haben uns da 2 oder 3 Seminare gemacht. Die ersten 2 waren im halben Jahr Abstand, das zweite war dann im Jahr wieder Abstand und dann nochmal im Jahr Abstand. Und wir hatten dann zwischendrin auch so das Bedürfnis, uns eben anders zu organisieren. Und dann war eben halt auch die Möglichkeiten geschaffen mit Online-Meetings und auch die Zeit reif dafür mit Online-Meetings durch verschiedene äußere Umstände, dass wir gesagt haben, komm, wir treffen uns online. Und dann haben wir gemerkt, ah, das tut uns gut. Und wir haben dann auch angefangen, das regelmäßig zu machen und dann eben halt auch uns eine Struktur zu geben, dass man sagt, wir treffen uns jeden dritten Montag im Monat. Wir treffen uns online, weil dann muss schon mal jemand, keiner fahren. Er kann die Kleidung anziehen, die er will. Er kann sich einen ruhigen Ort suchen. Er kann sich's gemütlich machen. Es ist einfach da wirklich entlastend, ja, auch die Selbsthilfegruppe online zu machen. Und dann eben, es darf jeder so kommen, wie er kommt. Und dann wird erst mal kurz gesagt, wie geht's dir gerade? Einfach mal ankommen. Wie geht's? Ich habe ein Ohr, ich werde gehört. Und das hat sich so eben praktisch aufgebaut über die Zeit. Und dann haben wir das alle als sehr hilfreich erfunden. Und das machen wir heute noch regelmäßig. Und das ist was sehr, sehr was Guttunendes, weil man sich eben gehört fühlt, von anderen hört, weil man Tipps austauschen kann, weil man Know-how austauschen kann. Sag mal, wie machst du denn das mit dem Medikament? Oder wo warst du jetzt zu dem, bei der Therapeutin? Was hast du da gelernt? Oder auch ganz konkret, dass man jemand eine Anleitung macht, also ich habe jetzt diese Methode gelernt und das geht so und so und macht dazu mal eine Einheit und stellt was vor und die anderen sagen, ja, ist ja toll, will ich auch was. Das ist was, was wir regelmäßig machen und was auch ein Baustein ist, was sehr, sehr gut tun kann. Mit anderen
Ja.
einfach zu treffen, die vom Gleichen reden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sich da zu treffen und sich gegenseitig zu stärken.
Mit der Co-Abhängigkeit bin ich auch eine Zeit lang in Selbsthilfegruppen gegangen. Das, was mir auch sehr geholfen hat in der Gruppe, war, anderen zuzuhören, wie es ihnen geht, weil ich habe dadurch wieder Sachen entdeckt, wo ich mir dachte, das mache ich auch. Also ich habe dadurch Symptome gefunden, die mir vorher überhaupt nicht bewusst waren, dass das auch damit zusammenhängen konnte. Aber es war kein Austausch in dem Sinne da. Aber so wie du das jetzt erzählst, mit dem, dass man sich einfach auch austauscht und dieses, und ich glaube, das ist genau das, was uns erwachsenen ADHSlern so fehlt, ist diese Zugehörigkeit, dieses Miteinander, dieses gesehen werden und dieses ich bin nicht alleine. Das finde ich auch das Schöne an der ADHS-Community auf Social Media zum Beispiel, die ja wirklich immer größer wird und immer mehr wächst und immer mehr Verbindung kreiert für Menschen, die sich einen Großteil ihres bisherigen Lebens so gefühlt haben, als wären sie ein Alien, der irgendwo auf der Erde vergessen wurde.
Ja, ich denke,
Und da,
dafür kann so eine
ja.
Selbsthilfegruppe beitragen. Und die halt aber auch mehr bietet als Social Media, die dann über 1,5 Stunden, 2 Stunden mal einen Raum bietet. Und auch da, wir merken ganz oft, wir gehen alle ganz erfüllt und regulierter raus, als wie wir gekommen sind.
Ja.
Also auch über das Reden, über den Austauschen. Einfach, dass ich mal sagen kann, boah, es kotzt mich an. Ich habe Stress, ich komme nicht zurecht, bin wieder zurückgefallen. Ich darf mich einfach auch mal vielleicht zeigen mit meinem Schmerz, mit meinem Leid und die anderen sagen, ja, mir geht's genauso oder ja, das kenne ich so gut.
Ja, das ist ein Punkt, über den habe ich auch in der letzten Folge gesprochen, dieses sich zu offenbaren in seiner Verletzlichkeit und vielleicht sogar mit Themen, für die man sich schämt. Das kann was Wunderschönes kreieren, nämlich wirklich echte Verbundenheit. Und auf einmal merkt man eben mit Themen, wo man sich immer so allein gefühlt hat, hey, das sind noch mehr. Ich bin nicht alleine damit.
Und alle, die das hören, haben den Weg schon gefunden, dass sie nicht mehr alleine sind.
Ja. Das ist auch mit einer der größten Motivationen für mich, mich hier hinzusetzen und über meine Erfahrungen zu sprechen, mit ganz tollen Menschen zu sprechen, um gerade für Menschen, die sich so lange so allein gefühlt haben, zu sagen, so, da hinten sind die coolen Leute auf dem Pausenhof. Du bist nicht alleine. Du hast sie jetzt gefunden. Da ist deine Hut.
Und du machst das ganz wunderbar, das darf ich dir sagen.
Sabine, vielen Dank, lieber Heiko. Du auch.
Es war mir ein, wie sage ich, ein Fest, mit dir zu reden, mich mit dir auszutauschen. Und gerne machen wir ein zweites Mal.
Sehr gerne. Mir sind schon ein paar Themen eingefallen, über die ich gerne näher mit dir sprechen möchte.
Das wird ja wahrscheinlich hier eine ganze Sendereihe werden.
Ja, wirklich, wirklich. Und ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Offenheit, für dieses unverblümte Gespräch. Finde ich super. Finde ich auch super, super wichtig, das nach draußen zu geben. Und ich danke dir für deinen Support. Weil wir haben uns ja auf einem ganz anderen Kanal kennengelernt. Und ADHS war dann so letztendlich die Schnittstelle, die wirklich den Kontakt hergestellt hat. Und ich danke dir dafür, dass du mich da so mit offenen Armen willkommen geheißen hast und gesagt hast, hey, wenn du irgendwas brauchst, wenn du irgendeine Frage hast, ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema, komm zu mir, du kannst mich jederzeit ansprechen. Ich bin da. Dafür danke ich dir sehr, weil das ist genau das, was man braucht in dem Moment. Einen Menschen, mit dem man drüber sprechen kann. Und das ist ja auch das, was du erfahren durftest und wo du sagtest, das ist meine Motivation, das jetzt rauszugeben. Weil dieses weiche Polster, auf das man fällt, wenn man einen Menschen hat, mit dem man ganz offen über diese Themen sprechen kann und der einfach schon Erfahrung auf dem Gebiet hat, das hilft ungemein. Und ich danke dir sehr, dass du das mit mir und jetzt auch hier mit ganz vielen anderen teilst. Das ist ganz, ganz wunderbar.
Jetzt bin ich ziemlich berührt. Sehr, sehr gerne. Das ist so, eine Kerze brennt nicht weniger hell, wenn sie ihr Licht weitergibt. Aber in der Dunkelheit wird es viel heller, wenn sie andere Kerzen ansteckt. Und das Schöne ist, du bist so eine Kerze, die sich anstecken lässt und das Licht weitergibt. Und da ganz viel Helligkeit irgendwo hinbringt. Und das ist so, so berührend zu sehen. Das ist wirklich, ja, ich würde es immer wieder tun. Ich finde es so schön.
Dankeschön.
Wie du damit, ja, wie du damit rausgehst. Und deinen Mut hast.
Ich hatte jetzt gerade so das Bild, dass im Prinzip jeder Creator und jeder, der über das Thema spricht, ist eine Kerze, die das Dunkel hell macht.
Ja, und jeder von seinem Platz aus.
Jeder von seinem Platz aus.
Gibt es, wenn jede Kerze irgendwo anders scheint, auch über ganz viel Licht ohne viel Schatten. Wenn nur einer brennt, gibt es immer noch einen harten Schatten. Je mehr brennen, desto kleiner wird der Schatten und desto heller wird es. Und desto wärmer.
Das stimmt. Und das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Heike, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Wie gesagt, es werden noch viele weitere mit dir folgen, weil ich habe da schon einiges rausgehört, worüber ich gern wirklich detaillierter mit dir sprechen möchte. Aber für heute das Kennenlernen mit dir, das Gefühl für dich und einfach, dass die Menschen wissen, wem spreche ich denn da drüber. Es war ein ganz, ganz wundervolles Gespräch und ich danke dir sehr.
Vielen Dank
für
die Einladung. Danke.